Also nochmal ganz herzlichen guten Morgen, auch alle, die das auf YouTube später gucken oder jetzt gucken. Schön, dass ihr hier seid. Ich weiß nicht, ob ihr Kunst interessiert seid. Also ich habe da nicht viel Ahnung, aber ich habe entdeckt, dass ich es ganz gerne es mag, mir Gemälde anzugucken. Also im Museum zu gehen und mir einfach Bilder anzugucken. Das finde ich ja ganz entspannend und ganz schön. Und ich habe euch zwei Bilder mitgebracht, die ihr jetzt gleich sehen werdet. Und das ist ein impressionistisches Bild. Das finde ich das sind einfach schöne Farben. Es macht so einen entspannenden Eindruck, wenn man sich das Bild anguckt. Das nächste Bild ist ein sehr so naturalistisches Bild. Keine Ahnung, ob es die Kunstrichtung ist, aber ich finde das faszinierend, wie das ist ein Gemälde, dass es keine Fotografie ist, sondern dass da jemand sowas malen kann, sowas realistisch, so ein Stillleben einfach malen kann. Kleine Details. Und das finde ich einfach schön anzugucken. Und ich finde, das sind Meisterwerke. Das sind im wahrsten Sinne des Wortes, dass irgendein Meister, da nimmt sich jemand Farben, Leinwand und Pinsel und kriegt so eine Gemälde hin. Das finde ich faszinierend. Also so eine Leinwand und Pinsel und Farben kann ich mir auch noch besorgen, aber das sieht schrecklich aus, wenn ich das machen würde. Also sind wirkliche Meisterwerke. Und das lässt mich staunen, ja, was für ein Meister dahinter steht, was für ein Künstler dahinter steht. Gut, ich weiß nicht, ob euch so Gemälde ansprechen oder nicht. Ich habe noch was mitgebracht auf dem nächsten Bild. Vielleicht lässt das euer Herz höher schlagen. Das werdet ihr jetzt auf dem nächsten Bild sehen. Ich weiß nicht, ob hier jemand von euch sogar sagen kann, was für ein Smartphone das ist. Kennt sich da jemand aus? Das ist auch ein Meisterwerk. Und zwar ein Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Ja, Steffi, hast du gewusst, ne? Du hast gesagt 20, ja. Also es hat einen Arbeitsspeicher von 12 GB, einen Speicher von 256 GB und so weiter. Das kann ganz, ganz viel machen, ganz schnell, auch teuer. Aber es ist auch ein Meisterwerk. Es ist ungeheuerlich, was man damit alles machen kann. Ich weiß noch, dass ich einmal in einem chinesischen Bergdorf saß. Das war 2 Stunden Fußweg von der letzten Straße entfernt. Keine Kanalisation und so weiter. Aber ich saß im Bergdorf und konnte mit Nadine, die in Deutschland saß, SMS schreiben. Und sofort konnte ich mit ihr kommunizieren, obwohl wir so weit entfernt waren. Und ihr wisst es alle, man kann viel, viel mehr damit machen. Ein Meisterwerk, eine ganz hohe Ingenieursleistung, die da dahinter steht. Ja, und vielleicht ahnt ihr jetzt, was jetzt schon kommt, auf dem nächsten Bild. Ein Meisterwerk. Wenn wir in den Himmel gucken, am besten nachts und außerhalb der Stadt, dann können wir ins Staunen geraten, was wir an Sternen sehen. Wie groß das Universum ist, wie viele Sterne es gibt. Wir wissen, wie unendlich viele es gibt, wie weit die entfernt sind. Da können wir in Staunen geraten. Und auf dem nächsten Bild was ganz anderes, worüber wir über Staunen geraten können. Das ist ein Eisbär. Und das finde ich auch faszinierend. Wenn man sich überlegt, eigentlich wäre es gut, wenn der Eisbär eine dunkle Farbe hätte, damit er die wenig Sonne, die es in der Arktis gibt, dass er die absorbieren kann, und um warm zu sein. Aber dann würden ja die Robben, die er frisst, ihn von Weitem schon sehen im Schnee. Deshalb hat er dann ein weißes Fell. Aber vielleicht wisst ihr das, die Haut des Eisbären ist schwarz. Und das heißt, dieses Sonnenlicht kommt durch das Fell durch, die Wärme wird absorbiert und das Fell lässt es, weil da viel Luft dazwischen ist, lässt das nicht wieder, oder lässt sehr wenig Wärme wieder abstrahlen. Und so ist das ein Meisterwerk, finde ich faszinierend, mir zu überlegen, was in der Natur dahinter steckt. Und das heißt, wenn ich mir die Natur angucke, kann ich auch ahnen, dass da ein Schöpfer dahinter steht, dass da ein Meister, ein großer Schöpfer dahinter steht, der das alles geschaffen hat. Und das Predigtthema heute ist Gott, du bist. Das ist ja unsere Predigtreihe, wie Steffi schon gesagt hat. Und heute ist Psalm 8. Gott, du bist Menschenschöpfer. Menschenschöpfer. Und Psalm 8, wir werden den gleich nochmal lesen. Der ist von David geschrieben. Und ich stelle mir vor, also gleich wenn wir ihn lesen, könnt ihr euch das ja auch vorstellen. Ich stelle mir vor, dass der David draußen steht, nach einem Arbeitstag. Also weiß nicht genau, wann er das geschrieben hat, aber kann sein, dass er noch Hirte war. Vielleicht war auch eine Zeit geschrieben, als er König war. Vielleicht hat er was Besonderes mit Gott erlebt, vielleicht auch nicht. Und er sieht den Sternenhimmel. Und es ist wahrscheinlich, dass er es in der Nacht geschrieben hat. Gleich in dem Text kommt nochmal vor, Sterne und Mond, da kommt die Sonne nicht vor. Also vermutlich steht er jetzt unterm Sternenhimmel und hat diesen Psalm geschrieben. Und wir wollen ihn nochmal zusammen lesen. Psalm 8. Ein Psalm Davids vorzusingen auf der Gittit. Also die Gittit ist wahrscheinlich ein Saiteninstrument. Könnte auch eine Melodie sein, aber wahrscheinlich ein Instrument. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Jetzt habe ich da abgelesen, gut. Wenn ich sehe die Himmel deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. An dem Psalm finde ich erstmal besonders, dass die Schreiber, dass es nicht so eine Abhandlung ist über irgendein Thema, sondern der Schreiber, hier David, der sagt oder der singt einfach, was ihn gerade bewegt. Was ihm auf dem Herzen liegt, sagt er einfach. Das kann was Positives sein, dass er Gott lobt, dass er Gott sieht, oh, Gott ist groß und ich möchte ihn dafür loben. Es kann auch sein, dass er klagt, dass er gerade von Feinden verfolgt wird, dass er Zweifel hat und dass das einfach Gott alles sagt. Jemand hat mal Psalmen bezeichnet als gesungene Gebete. Das finde ich ganz schön, gesungene Gebete. Ich kann Gott einfach das sagen, was mich bewegt, ihm das hinschmeißen. Und mir selber können auch die Psalmen dann einfach helfen, wenn ich das lese. Der David steht jetzt hier, also so unterm Sternenhimmel. Und Vers 2, also der erste Vers von dem eigentlichen Psalm und der letzte Vers sind genau der gleiche Wortlaut. Da steht, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Damit habe ich auch den ersten Teil der Predigt überschrieben. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Das ist im Deutschen erstmal ganz schön. Dieses Wort Herr taucht da dreimal auf. Also Herr, Herrscher und herrlich. Der David ist sich bewusst. Der ist sich bewusst, wie herrlich Gott ist. Dass Gott über allem steht. Dass er der Herrscher ist. Ja, wie kommt er zu dieser Aussage, dass Gott herrlich ist und dass er Herrscher ist? Wir können doch Gott nicht sehen. Und wir sehen auch viel Leid und Elend in der Welt. Die letzte Woche hat Matthias gepredigt über Gott, du bist Weltherrscher. Wo er unter anderem gesagt hat, Gott ist Weltherrscher, aber wir können das oft einfach nicht sehen. Ja, wie kommt David zu dieser Aussage, Gott, du bist Herrscher? Ist relativ einfach. Im Vers 2 geht es weiter. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Und Vers 4, wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Das finde ich ein schönes Bild. Der Fingerwerk, dass Gott so Sterne an den Himmel setzt. Das ist natürlich eine menschliche Vorstellung, aber ich finde das schön vorzustellen, dass so ein großer Gott diese Sterne an den Himmel setzt. Das wird auch in anderen Psalmen noch beschrieben. Psalm 19 zum Beispiel, der ist auch von David. Da lese ich mal Verse vor. Psalm 19, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seine Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen, ohne Sprache und ohne Worte. Unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen die Bahn. Ist denn die Schlussfolgerung richtig? Wir sehen eine herrliche Natur und ist die Schlussfolgerung richtig, dass es einen Schöpfer gibt? Ich finde, dass dieser Schluss schon sehr nahe liegt, wenn ich nur von meinem Gefühl ausgehe. Wenn ich mir den Sternenhimmel angucke, dann kann ich davon erahnen, dann, ja, welche Größe, wie erhaben das ist. Oder wenn ich gehe gerne in den Wald bei uns zum Joggen und ich merke sofort, dass ich das faszinierend finde, dass die Pflanzen einfach wachsen, dass mir das gut tut, dass ich mich darüber freuen kann. Oder wenn ich einen Vogel zwitschern höre. Und ich vermute, es gibt fast niemanden, der sich nicht freut, wenn er Vogel zwitschern hört. Also fast jeder Mensch wird sich freuen, wenn man einen Vogel hört. Und es gibt noch anderes zu staunen. Wir haben uns auf dem Balkon Tomatenpflanzen. Da haben wir vor ein paar Monaten so einen winzigen Samenkorn in die Erde getan. Und jetzt nach, was weiß ich, 8 Wochen, 12 Wochen oder sowas, kommen die ersten Tomatenfrüchte, also so ein Mini-Korn. Und auch keine Äpfel oder irgendwas, sondern ja, das ist einfach faszinierend. Oder ich hatte vor kurzem mal eine Verletzung am Finger, so Wasserdampf, die Finger so verbrüht und das wächst einfach wieder zusammen. Das, ohne viel zu machen, wächst das einfach wieder so, wie es vorher war. Und das lässt mich staunen und ja, Gott loben. Und der Paulus schreibt das auch im Römerbrief und in der Apostelgeschichte steht das auch. Wenn Menschen später mal vor Gott stehen und sagen, ja Gott, ich habe nie von dir was gehört, es hat mir niemand was von dir erzählt, dann ist es so, dass die keine Entschuldigung haben werden. Sie können nicht sagen, wir haben nichts von Gott gewusst, das ist keine Entschuldigung, weil Gott sich in der Natur offenbart, weil man was erahnen kann, dass es Gott gibt. Ja, heute gibt es doch Naturwissenschaften, also das ist jetzt tausende von Jahren her, dass der David das geschrieben hat. Brauchen wir heute noch einen Schöpfer, um Dinge zu erklären, um die Natur zu erklären? Wir können doch so viel erklären mit den Naturwissenschaften. Können wir bei der Betrachtung der Natur auf einen Schöpfer schließen? Ich bin kein Naturwissenschaftler und kann da nur ein bisschen was zu sagen, aber natürlich können wir viel erklären mit Naturwissenschaften. Aber gerade was Entstehung des Lebens angeht, wo das Leben herkommt, wo die Information herkommt, da gibt es einfach viele, viele offene Fragen. Und in vielen Dingen, aus meiner nicht naturwissenschaftlichen Sicht, muss ich zugeben, finde ich es naheliegender anzunehmen, dass es einen Gott gibt, der das geschaffen hat. Natürlich, wenn ich die Prämisse setze, was in Naturwissenschaften auch sinnvoll ist, es gibt keinen Schöpfer, lässt sich vieles erklären, aber viele Fragen sind einfach offen. Und interessant ist auch, dass viele Naturwissenschaftler Christen sind, also dass Leute, die sich mehr auskennen, die tiefe Einblicke in Naturwissenschaften haben, dass sie es durchaus für vereinbar halten, an einen Schöpfergott zu glauben. Im Jahr 1916, also vor 100 Jahren, gab es mal eine Umfrage in den USA. Da hat jemand 1000 Naturwissenschaftler, amerikanische, ob sie an einen persönlichen Gott glauben, der Gebete hört oder er hört. Und es haben 40% gesagt, dass sie daran glauben. 80 Jahre später, 1996, hat jemand diese Umfrage nochmal durchgeführt und er wollte eigentlich zeigen, die Naturwissenschaften sind so vorangeschritten, wir haben so viel mehr erklärt, dass auch jetzt wahrscheinlich die Anzahl der Naturwissenschaftler, die an Gott glauben, geringer geworden ist, weil wir ja viel Sachen mehr erklären können. Und das war nicht so. Er hat eine ähnliche Umfrage durchgeführt und ähnlich war es wieder, dass ungefähr 40% gesagt haben, ja, ich glaube auch an einen persönlichen Gott. Und es gibt viele Beispiele von Naturwissenschaftlern, die das durchaus für vereinbar halten. Ihr kennt ja auch von Werner Heisenberg, kennen wahrscheinlich viele die Aussage, der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Boden wartet Gott. Also soll Heisenberg gesagt haben. Und das ist, glaube ich, was viele erleben, dass man erst denkt, nee, mit der Wissenschaft, das kann man alles mit der Wissenschaft erklären, aber wenn ich mich stärker damit beschäftige, da kann oder muss doch ein Schöpfer dahinter stecken. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Vers 3, noch kurze Gedanken zum Vers 3. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Gar nicht so einfach zu verstehen. Interessant ist, dass Jesus diesen Vers zitiert, und zwar Matthäus 21 ist das. Da ist ein Abschnitt über die Tempelreinigung. Also da geht Jesus ja in den Tempel und schmeißt die Händler und Geldwechsler raus, weil die so eine Räuberhöhle aus dem Gebetshaus gemacht haben. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten, die regen sich darüber auf. Und sie regen sich auch darüber auf, dass die Kinder im Tempel rufen, Hosianna, den Sohn Davids. Also dass sie Jesus zurufen, dass er Gott ist. Und an der Stelle zitiert Jesus Psalm 8, Vers 3. aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und ich denke, dass Jesus damit sagen will, dass Kinder manchmal einen klareren Blick haben auf die Realität als wir Erwachsenen. Die in der Situation, wo Jesus war, die Pharisäer, die wollten Gott gefallen, die wollten Gott Gutes tun. Die haben ein Riesensystem aufgebaut, die haben sich ganz viel drumherum aufgebaut. Aber sie haben das vom Eigentlichen abgelenkt. Und Kinder sind manchmal so, die sagen einfach, Jesus, du bist Gott, das sehen wir. Und die können es ganz einfach akzeptieren, dass er Gott ist, dass er Herrscher ist. Das fällt uns einfach schwer zu sagen, Gott, du bist Herrscher, weil wir gerne unser eigener Herr sein wollen. Und das ist, glaube ich, das, was wir von Kindern lernen können. Das war der erste Teil und auch schon längste Teil. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Wir gucken uns aber den Psalm noch weiter an. Und der zweite Teil der Predigt habe ich überschrieben mit, du hast den Menschen wenig niedriger gekrönt, gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Der Psalm, der David, sagt jetzt noch was zum Menschen als Teil der Schöpfung. Und wenn ich die Größe der Natur angucke, wenn ich vorm Sternenhimmel stehe und dann auf mich selber gucke, auf meine Fähigkeiten, auf meine Begrenzung, auf meine Endlichkeit, da kann ich ganz schön klein mit Hut werden. Und das sagt auch David, Verse 4 und 5. Wenn ich den Himmel anschaue, das Werk, das du mit deinen Händen geformt hast, den Mond und die Sterne, die du entworfen hast, was ist da der Mensch, dass du an ihn denkst? Und was ein einfacher Mensch, dass du dich um ihn kümmerst? Und das könnte ich auch denken, was bin ich schon wert? Ich bin überhaupt nichts wert, wer bin ich denn? Ja, glücklicherweise geht der Psalm weiter und da gibt David noch eine Beschreibung darüber, was der Mensch ist. Vers 6, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Wir sind nicht verschwindend klein und unbedeutend, sondern wir sind Teil des Meisterwerkes Gottes. Und unsere Stellung ist, Gott hat uns als Menschen geschaffen, also wir sind unter Gott, wir sind geschaffene Wesen, aber Gott hat uns nur ein wenig kleiner gemacht als sich selber. Gott hat uns gewollt. Er hat uns als sein Gegenüber gewünscht. Also wir lesen das auch in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott uns den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes geschaffen hat. Und der Luther übersetzt das im Psalm 8 schön mit, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Und das finde ich ein schönes Bild. Wir Menschen sind gekrönt, wir haben eine Krone auf. Ich habe das in den letzten Tagen mal, also in Vorbereitung auf die Predigt, mir mal versucht so vorzustellen, so manchmal, wenn ich in der Stadt war, mir die Menschen mit einer Krone vorgestellt. Oder meine Familie oder mich selber auch. Mich vorgestellt, dass Menschen eine Krone auf dem Kopf haben. Mit Ehre und Herrlichkeit hat Gott uns gekrönt. Und das hat zwei Aspekte, finde ich so. Einmal ist eine Krone eine Ehre, eine Würde, die Gott uns gibt. Und zum anderen auch eine Aufgabe, die damit einhergeht. Und zu den ersten von Gott gekrönt, das gibt uns Würde. Und wenn wir uns nochmal vorstellen, dass es keinen Gott gibt und wir uns die Natur angucken, dann muss man ja einfach, also eine Schlussfolgerung ist da einfach zu denken, wir sind nichts wert. Wir sind nur ein Miniteil der Natur. Wenn man sich die Menschheitsgeschichte oder die Weltgeschichte anguckt, dann sind wir nur so eine Millisekunde in der Weltgeschichte. Wir sind einfach nichts, ohne dass wir denken, dass es einen Gott gibt. Und ich persönlich bin einfach nur so ein Mini-Teil irgendwo. Oder, wenn wir nicht an Gott glauben, das ist die andere Seite, wo wir vom Pferd fallen können, ist, dass wir der Maßstab aller Dinge sind, dass sich alles um uns dreht, dass wir der Mittelpunkt der Erde sind. Das biblische Bild ist aber einfach anders. Es gibt einen Gott, es gibt einen Schöpfer, der uns gemacht hat. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Und dieser Herrscher, dieser große Herrscher hat uns als Menschen gewollt und hat jedem von uns gekrönt und Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und das ist unabhängig, wie wir aussehen, wie viel Geld wir verdienen, wie eloquent wir sind, welche Staatsangehörigkeit wir haben. Jeden Mensch gibt Gott einfach Ehre und Herrlichkeit. Und wenn wir uns jetzt einen König vorstellen, der eine Krone hat, also Krone ist ja ein Bild eines Königs, ist das nicht nur Ehre, sondern auch Aufgabe. Also ein guter König, der sonnt sich nicht nur darin in seine Herrlichkeit, sondern er hat auch eine Aufgabe. Und das finden wir auch in dem Psalm, Verse 7 bis 9. Du hast ihn zum Herrn gemacht, über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere. Die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Ja, Gott steht über uns, er hat uns erschaffen und wir wiederum sind für die Schöpfung verantwortlich. Wir sind Herr über die Schöpfung. Und das ist so die biblische Lebenswirklichkeit. Da ist der Gott, wir als Menschen und dann kommt die weitere Schöpfung. Und wir haben eine Verantwortung für die Natur. Und wir wissen alle, dass wir das nur bedingt gut machen oder dass wir in vielen Teilen das nicht gut machen, dass wir diesem Schöpfungsauftrag nicht nachkommen. Da können wir, glaube ich, jetzt zumindest in der westlichen Welt von der jungen Generation viel lernen, die oft viel sorgsamer mit der Schöpfung umgehen oder dafür einstehen, dass wir gut mit der Schöpfung umgehen. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir das im richtigen Verhältnis sehen. Es gibt Leute, die sagen, ich bekomme keine Kinder mehr, weil jeder Mensch schon zu viel CO2 produziert. Dann ist das ein Schritt zu weit. Dann ist dieses Verhältnis Gott, Mensch und sonstige Schöpfung einfach durcheinander gebracht. Du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Wir sind gekrönt und das gibt uns Würde und auch Aufgabe. Ganz zum Schluss noch ein paar Anregungen, ganz kurz, aus dem Psalm für den Alltag. Was kann ich mitnehmen? Ein paar Anregungen aus dem Psalm. Die erste Anregung, bestaune die Natur. Nimm dir Zeit dafür. Wir sind oft, oder ich bin oft zu sehr mit meiner Arbeit beschäftigt und mit irgendwelchen Aufgaben und To-Dos und so weiter. Aber ja, nehmt euch einfach Zeit für Natur und bestaunt kleine Sachen und ja, versucht Gott in der Natur zu begegnen. Weitere Anregung, sag Gott, was du denkst. Sag Gott, was in dir vorgeht, wie die Psalmen das machen. Lobe Gott einfach mit dem, was du denkst. Oder auch das Gegenteil, schmeiß ihm deine Fragen und deinen Frust hin. Sag Gott einfach, sag Gott einfach, was du fühlst und denkst. Das dürfen wir ihm einfach hinwerfen. Und das nächste, es gibt Menschen, die sagen, Naturwissenschaftler, Naturwissenschaft hat bewiesen, dass es keinen Gott gibt. Das ist Quatsch. Wenn dich diese Fragen beschäftigen, dann beschäftige dich damit mit Fragen zum Thema Wissenschaft und Glaube. Da gibt es sehr gute Quellen, die uns helfen, das auch denkerisch zu verstehen. Also zum Beispiel Institut für Glaube und Wissenschaft oder Begründet Glauben oder Glauben Denken Podcast vom Zinzendorf Institut, auch Wort und Wissen und andere. Gibt es einfach gute, die sich da gut mit auskennen zu diesem Thema. Vorletzte Schlussfolgerung. Denke an deine Krone und die Krone der anderen. Hab einen richtigen Blick auf dich. Du bist weder ein Nichts noch der Maßstab aller Dinge. Du bist von Gott gekrönt. Guck in den Spiegel und denk dir die Krone, die du hast, die Gott dir gegeben hast. Und denke auch an die Krone, die deine Kinder, deine Nachbarn, deine Freunde und deine Feinde haben. Denke an deine Krone und die Krone der anderen. Und als letztes, bewahre die Schöpfung. Ja, lass uns mit der Schöpfung einfach weise und ja, wie gute Herrscher umgehen. Wie lebe ich das, dass Gott uns den Auftrag gegeben hat, die Schöpfung zu bewahren. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Amen.